Jay Heinrichs, so überzeugt man mit Rhetorik. Schlagfertig argumentieren mit Aristoteles, Lincoln und Homer Simpson. Hand aufs Herz, kaum jemand streitet sich gerne. Das Wort Streitgespräch weckt sofort unangenehme Erinnerungen an unvereinbare Meinungen, böse Worte und fliegendes Geschirr. Eigentlich ein Jammer. Denn im Grunde ist ein Streit nichts anderes als die Gelegenheit, mit sorgfältig gewählten Worten auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Die antiken Rhetoriker um Aristoteles betrachteten den Streit wie einen Sport, eine Disziplin mit Techniken und Tricks, die sich erlernen und trainieren lassen. Diese Blinks helfen dir, Diskussion und Streit in einem anderen Licht zu sehen. Sie liefern dir clevere und wirksame Techniken, mit denen du eleganter und effektiver kommunizierst. Blink Nummer 1. Bei einem Streit geht es nicht ums Gewinnen, sondern um Überzeugungsarbeit und Ziele. Ach, lass uns doch nicht streiten. Dieser Satz könnte wohl aus jeder Beziehung stammen. Viele Menschen meiden Konflikte wie der Teufel das Weihwasser. Das ist schade, denn gute Diskussionen erleichtern das Leben. Aber warum hat der Streit einen so schlechten Ruf? Ganz einfach. Weil wir verlernt haben, richtig zu streiten. Der Psychologieprofessor John Gottman filmte 9 Jahre lang Paare beim Streiten. In seinem Liebeslabor fand er heraus, was die stabilen Beziehungen von denen unterschied, die zerbrachen. Die Paare, die zusammenblieben, nutzten Diskussionen, um ihre Probleme zu lösen. Die anderen verloren sich in Vorhaltungen und Kränkungen. Während die einen argumentierten, kämpften die anderen. Die entscheidende Frage ist, ob das verbale Scharmützel ein Ziel hat. Die Paare in den langlebigen Beziehungen vertrauten auf ihre Fähigkeit, einen Konsens zu finden. Sie wollten den anderen nicht niedermachen, sondern seine Zustimmung gewinnen. Dabei geht es nicht um plumpe rhetorische Gewalt, sondern um subtile und eloquente Überzeugungsarbeit. Um geschmeidige Manipulation also. In der Berufswelt ist es nicht anders. Drangsal und Schikane von oben sind out. Gefragt sind Überzeugungskünstler, die ihre Mitarbeiter mitreißen. Und hier kommt die Rhetorik ins Spiel. Unsere erste Lektion lautet: Stecke dir Ziele. Dem großen römischen Orator Cicero zufolge kann die Redekunst 3 Ziele verfolgen: Gefühle wecken, um das Publikum empfänglich zu machen, Menschen dazu bringen, ihre Einstellung zu ändern und die Zuhörer zu einer bestimmten Handlung bewegen. Stell dir vor, du wirst beim Autofahren geblitzt. Die Polizistin weist dich schnippisch darauf hin, dass du 90 gefahren bist, obwohl nur 80 erlaubt sind. Du ärgerst dich und hast Lust, bissig zu antworten. Aber halt, langsam. Lass die Debatte nicht zum Kampf werden. Was ist dein Ziel? Richtig, du willst sie dazu bringen, dir kein Knöllchen zu geben. Deshalb wählst du nicht den Angriff, sondern den Rückzug. Du mimst den einsichtigen, pflichtbewussten Bürger. Ich habe mich so sehr auf den Verkehr konzentriert, dass ich etwas zu schnell war. Vielleicht legst du sogar noch eine Schippe drauf. Wie schaffe ich es denn, Verkehr und Tacho gleichzeitig im Blick zu halten? Egal wie die Sache ausgeht, die Eskalation hast du vermieden. Im Idealfall stimmt sie der Appell an ihre Fachkompetenz gnädig und sie erspart dir das Bußgeld. Dann hättest du die höchste Form des rhetorischen Sieges errungen. Beide Seiten sind zufrieden und du bekommst, was du wolltest. Blink Nummer 2. Es gibt für jedes Diskussionsthema die passende Zeitform. Beziehungsstreits sind ein Paradebeispiel dafür, wie schnell Diskussionen eskalieren können. Irgendwann fliegen die Fetzen und keiner weiß später noch, wie es so weit kommen konnte. Das kriegt man mit guter Rhetorik besser hin. Vergiss bei einer verbalen Auseinandersetzung nie, worum es eigentlich geht. Damit kommen wir zu Aristoteles, dem Urvater der Rhetorik. Ihm zufolge gibt es 3 rhetorische Grundthemen: Anschuldigungen, Werte und Entscheidungen. Bei Anschuldigungen geht es um Schuldfragen. Wer hat schon wieder das Klopapier aufgebraucht? Bei Werten stehen Vorlieben, Zugehörigkeiten und Rechte im Fokus. Ist Abtreibung okay? Sollten katholische Priester heiraten dürfen? Entscheidungen verlangen immer eine Wahl. Gehen wir tanzen oder bleiben wir zu Hause? Sollten wir den Firmenstandort nach Dublin verlagern? Stell dir vor, dein Freund will lesen und bittet dich, die Musik leiser zu drehen. Du reagierst verschnupft. Du hast die Anlage doch vorhin selbst so laut gestellt. Das bringt ihn auf die Barrikaden. Ach so, wer hat denn heute Morgen die Nachbarn mit Beyoncé aus dem Bett gejagt? Nun bist du endgültig gekränkt. Darum geht es also. Du magst meine Musik nicht. Falsch. Eure Debatte ist entgleist und zum Kampf geworden. Eigentlich ging es um die Frage, ob du die Musik leiser drehen könntest, also um eine Wahl. Du aber gibst ihm die Schuld an der Lautstärke, woraufhin er deinen Musikgeschmack abwertet. Wie hätte sich das vermeiden lassen? Aristoteles würde sagen, durch die Wahl der passenden Zeitform. Anschuldigungen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie fallen in den Bereich der forensischen Rhetorik bzw. Gerichtsrhetorik. Wer hat was verbrochen und wie wird das geahndet? Bei Werten geht es um die Gegenwart und demonstrative Rhetorik, also um Identität und Zugehörigkeit. Um das, was wir wollen und das, was uns verbindet oder unterscheidet. Bei der Wahl geht es immer um die Zukunft. Was machen wir jetzt? Was wäre die beste Entscheidung? Diese beratende oder politische Rede richtet sich auf das, was von Vorteil wäre. Das heißt, wenn du jemanden für etwas rügen willst, wähle die Vergangenheitsform. Wenn du deine Schwester von der Abtreibung abraten willst, beziehe dich auf die Gegenwart. Aber wenn du Ruhe im Wohnzimmer willst, konzentriere dich auf die Zukunft. Zum Beispiel so. Soll ich etwas Ruhigeres anmachen? Oder wollen wir vielleicht einen Film zusammen gucken? So wird euer Gespräch weder anklagend noch wertend und es lädt sich nicht unnötig emotional auf. Blink Nummer 3. Die drei großen Instrumente der Überzeugungskunst sind Logos, Ethos und Pathos. Nehmen wir an, du weißt, welches Ziel du erreichen willst und welche Zeitform du dafür brauchst. Wie überzeugst du nun dein Publikum? Aristoteles unterschied drei Grundformen effektiver Argumentation: Logos, Ethos und Pathos. Logos ist die Überzeugung durch Logik, Pathos die Überzeugung durch Gefühl, Ethos die Überzeugung durch Charakter. Illustrieren wir das an einem Beispiel. Es ist Winter, aber dein Sohn will eine kurze Hose tragen. Du versuchst es erst autoritär, also mit Ethos. Zieh dir etwas Langes an, es ist schweinekalt. Das hebelt er mühelos aus. Will ich aber nicht. Dann bemühst du das Pathos. Nachher wird deine Haut durch die Kälte ganz rissig. Ist mir egal. Erst mit Logik bringst du ihn zum Einlenken. Okay, du kannst in der Schule in kurzen Sachen herumlaufen, aber auf der Fahrt ziehst du eine Schneehose drüber, ja? In diesem Fall hättest du das stärkste Werkzeug des Logos bemüht. Die Konzession, das Zugeständnis. Du gibst deinem rhetorischen Gegner das Gefühl, den Disput gewonnen zu haben, während du dein Ziel erreichst. Dieser rhetorische Kniff lässt sich sogar noch verfeinern. Aristoteles sagte, alles im Leben habe eine Kehrseite. Du kannst das Zugeständnis nutzen, um dein Gegenüber auf eine andere, nämlich deine, Sichtweise hinzuweisen. Stell dir vor, deine Partnerin beklagt sich, dass ihr schon lange nicht mehr zusammen auswart. Statt zu widersprechen, lenkst du charmant ein: Das stimmt, aber weißt du, ich habe dich einfach so gern für mich allein. Du vollendest mit einem eleganten Tempuswechsel. Wie wär's, wenn wir heute zu unserem Lieblingsjapaner gehen? Die stärkste Waffe des Pathos ist die Sympathie. Man erspürt und versteht die Stimmung seines Gegenübers und gibt ihm das Gefühl, seine Angelegenheit liege einem am Herzen. So macht man ihn für Argumente empfänglich. Ein gutes Beispiel dafür ist das Trösten eines kleinen Kindes. Du hast deinen Luftballon verloren, ach je, aber was hast du denn da noch in der Hand? Hat das Kuscheltier einen Namen? Das ist 1000-mal effektiver als ein hölzernes Wein doch nicht. Wir werden im Laufe dieser Blinks noch vielfach sehen, wie du Logos, Pathos und Ethos einsetzt. Vereinfacht könnte man sagen, Logos spricht das Hirn an, Pathos das Herz und Ethos den Bauch. Blink Nummer 4. Nutze Ethos und mach dich mit der Taktik des Dekorum bei deinem Publikum beliebt. Ethos ist der Grund, warum Bankangestellte geschlossene Schuhe tragen und Teenies sich auch ohne elterliche Zustimmung Bauchnabelpiercings stechen lassen. Denn wir Menschen passen uns unserem direkten sozialen Umfeld an, egal ob in der Kneipe, im Büro oder auf dem Schulhof. Das griechische Wort Ethos heißt so viel wie Sitte, Brauch oder Gewohnheit. In der Ethik geht es um die Fähigkeit des Menschen, sich entsprechend den gebräuchlichen Regeln, also dem Code seines sozialen Umfelds, zu verhalten. Daher besteht der erste Schritt der charakterlichen Überzeugungsarbeit darin, sich den Erwartungen des Publikums anzupassen. Cicero erfand dazu die Taktik des Decorum. Das lateinische Wort decorus bedeutet passend oder geeignet. Damit sind jedoch mehr als nur die banalen Benimmregeln des Knigge gemeint. Decorum ist das taktische Geschick, als Redner die Erwartungen des Publikums zu erfüllen. Das kann beispielsweise das Erscheinungsbild, die Sitten oder die Sprechweise betreffen. Verdeutlichen wir das an einem Negativbeispiel. Ein 50-jähriger Vater mit breiten Baggy-Pants ist peinlich. Sich auf diese Weise an seine jugendlichen Kinder anzunähern, wirkt plump und ungeschickt. Ein Redner mit Dekorum beherrscht Stimme und Gestik. Er ist angemessen gekleidet, beweist Manieren und ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Damit waren die alten Griechen und Römer den modernen Etikette-Ratgebern für Geschäftsmenschen um Jahrtausende voraus. Aber Achtung, es geht nicht darum, den Code des Publikums nachzuahmen. Vielmehr geht es darum, ihre Erwartungen zu verkörpern. Ein Meister des Dekorum schafft es, zum Sprachrohr des Kollektivs zu werden. Er wird zum personifizierten Konsens. Ein schönes Beispiel aus der Popkultur findet sich in dem Hip-Hop-Film 8 Mile, der an das Leben des Rappers Eminem angelehnt ist. Im finalen Rap-Battle steht sein Charakter seinem rhetorischen Erzfeind gegenüber. Eminem erfüllt fast alle Kriterien für Dekorum. Er trägt eine Basecap, Baggy Pants und das obligatorische Bling-Bling. Aber er ist weiß und alle anderen schwarz. Eminem gewinnt, indem er seinen Widersacher bloßstellt. Das vermeintliche Gangmitglied wuchs behütet auf und ging auf eine Privatschule. Er dagegen wuchs in einem geparkten Wohnwagen auf und musste sich in der weißen Unterschicht der USA durchschlagen. Das bringt die Stimmung zum Kippen. Das Publikum durchschaut die Farce des Gegners und hält den weißen Underdog für authentisch. Eminem entscheidet das Duell durch Ethos für sich. Blink Nummer 5. Überzeugendes Ethos basiert auf Tugend, praktischer Weisheit und Uneigennützigkeit. Nun soll dich dein Publikum nicht nur mögen, sondern auch deinem Urteil folgen. Anstand allein macht dich noch nicht zur Führungsfigur, der andere ihr Schicksal anvertrauen. Was braucht es also noch für überzeugendes Ethos? Abraham Lincoln war ein Musterbeispiel für einen Rhetoriker mit Ethos. Die Unterstützung der Liberalen und Afroamerikaner reichte nicht, um die Sklaverei einzudämmen. Lincoln musste auch reaktionäre Republikaner mit ins Boot holen. Also passte er sich ihren Gepflogenheiten mit reichlich Dekorum an, sprach mitunter sogar genauso despektierlich über Schwarze wie sie. Das verschaffte ihm am Ende auch in diesen Kreisen die nötige Glaubwürdigkeit und Unterstützung. Aristoteles zufolge beruht überzeugendes Ethos auf drei Eigenschaften: Tugendhaftigkeit, praktischer Weisheit und Uneigennützigkeit. Aber Moment mal, was soll man sich denn heute unter Tugendhaftigkeit vorstellen? Das klingt irgendwie nach verstaubten Moralvorstellungen und sexistischen Rollenbildern, oder? Tugend bedeutet nicht, wie Jesus über alle Charakterschwächen erhaben zu sein. Vielmehr geht es darum, glaubhaft zu vermitteln, dass man für die richtigen Werte steht, nämlich die des Publikums. Tugendhaftigkeit heißt, wie Lincoln damals, für eine Sache zu kämpfen, die größer ist als man selbst. Übrigens, eine Selbstunterbrechung wie "Moment mal" ist ein typischer rhetorischer Kniff, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu wecken. Es gibt 4 Taktiken, um Tugendhaftigkeit zu demonstrieren. Die einfachste ist die Prahlerei. Du kannst deine Taten beiläufig selbst ins Feld führen. Bescheidenere Redner lassen sich von anderen loben. Der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat John McCain beispielsweise wurde im Wahlkampf gegen Barack Obama immer wieder für seine Tapferkeit im Vietnamkrieg gerühmt. Oder aber du stellst elegant heraus, welche Opfer du für deine Sache erbracht hast. George Washington soll sich seine Lesebrille einst mit diesem Kommentar aufgesetzt haben: "Verzeihen Sie, Gentlemen, meine Augen sind im Dienst für mein Land schlecht geworden." Diesen Kniff kann übrigens jeder anwenden. Wenn du bis Mitternacht an einem Memo schreibst und tags darauf Schreibfehler drin sind, erkläre dich selbstbewusst: "Mein Fehler. Ich habe Überstunden gemacht und wollte niemanden mitten in der Nacht für ein Lektorat wecken." Die 4. Taktik besteht darin, deine Meinung zu ändern, wenn du merkst, dass alle Argumente gegen dich sprechen. Das kann knifflig sein, aber mit etwas Geschick und einer Portion Entschlossenheit beweist du Größe. So viel zum ersten Element des Ethos. Sehen wir uns im nächsten Blink die anderen beiden an. Blink Nummer 6. Praktische Vernunft bedeutet Erfahrung, Uneigennützigkeit bedeutet Engagement. Wenn du als Aktivistin für die Umwelt kämpfst, folgen dir die Menschen vielleicht zur Demo am Kohlemeiler. Sie würden sich aber nicht von dir am Blinddarm operieren lassen. Der Grund dafür ist praktische Vernunft. Aristoteles bezeichnete sie als Phronesis, also als praktische Weisheit. Gemeint sind Kompetenz und Erfahrung. Ärzte, aber auch Juristen und Unternehmer bringen reichlich davon mit. Darum werden letztere gerne in politische Ämter gewählt. Es geht um handwerkliches Geschick und den Riecher dafür, was zu tun ist. Die drei Astronauten der Apollo 13 hatten ihn, als sie den defekten Luftfilter ihrer abstürzenden Raumkapsel selbst reparierten. Drei Techniken helfen dir, andere von deiner Phronesis zu überzeugen. Erstens kannst du deine Erfahrung ins Spiel bringen. Wenn deine Firma in eine heikle Situation gerät, sag: Ich habe das schon einmal erlebt. Wir schaffen das. Zweitens kannst du dich im Ernstfall über die Regeln hinwegsetzen. Ein erfahrener Kapitän weiß, dass im Sturm keine Zeit fürs Protokoll ist. Da muss es schnell gehen und jeder Handgriff muss sitzen. Drittens kannst du dich für den moderaten Mittelweg entscheiden. Schon die alten Griechen schätzten es, wenn Menschen Kompromisse zwischen Extremen finden konnten. Es zeugt von Größe und Souveränität. Kommen wir nun zur Uneigennützigkeit, dem dritten Element des Ethos. Im 18. Jahrhundert verschenkten einige US-Politiker ihr ganzes Vermögen, um Selbstlosigkeit zu demonstrieren. So weit musst du nicht gehen. Cicero empfahl stattdessen die widerwillige Schlussfolgerung. Du tust so, als würdest du es am liebsten anders machen, dich aber dem fügen, was vernünftig ist. Nehmen wir an, dein 19-jähriger Sohn will sich für den Kinoabend mit der Freundin dein Auto leihen. Er sagt: Ich würde ja laufen, aber ihr Vater hält das für gefährlich. Wie uneigennützig von ihm. So verlagert er den Fokus geschickt von der Bitte auf die Sicherheit seiner Freundin. Ein weiterer Trick ist die Dubitatio. Das kommt vom lateinischen Verb für zweifeln, zögern. Du spielst deine rhetorische Raffinesse herunter, um einfach bescheiden und aufrichtig zu wirken. Abraham Lincoln gab in seiner Rede vor der New Yorker Bildungselite das einfache Landei und eröffnete mit dem Verweis, die Menge werde, Zitat, nichts Neues von ihm hören. Das war brillant. Ein gebildetes Publikum hat Mitleid mit unbeholfenen Rednern. Die Akademiker senkten ihre Erwartungen und Lincoln wickelte sie klug um den Finger. Er brachte die Probleme der Nation treffsicher auf den Punkt und präsentierte gangbare Lösungen. Die Rede war ein Riesenerfolg. Blink Nummer 7. Mit Pathos überzeugen heißt, bewusst mit den Gefühlen des Publikums zu spielen. Nehmen wir an, deine 5-jährige Tochter will etwas von dir. Was würde eher bei dir fruchten? Wenn sie sich kreischend auf den Boden schmeißt oder wenn sie ihren Wunsch leise vorbringt und sichtlich mit den Tränen kämpft? Die Antwort dürfte klar sein. Aber warum? Beim Pathos geht es weniger darum, Gefühle auszudrücken, als darum, sie bei anderen zu wecken. Pathologie ist die Lehre des Leidens. Pathos bedeutet mitzuleiden und mitzufühlen. Ein kreischendes Kind auf dem Boden ist im modernen, negativen Sinne des Wortes pathetisch. Aber mühevoll unterdrückter Schmerz und randvoll mit Tränen gefüllte Augen, das geht an die Substanz. Öffnen wir die pralle Trickkiste des Pathos, der Überzeugung durch Gefühl. Du erinnerst dich an das Instrument der Sympathie? Es hieß, die Gefühle des Publikums zu verstehen, ohne sie zwingend selbst zu fühlen. Die bemühte Selbstkontrolle ist hierfür das passende rhetorische Werkzeug. Du übertreibst nicht, sondern überlässt das Fühlen deinen Zuhörern. Weniger ist mehr. Setze auf eine starke und ruhige Sprache. Die emotionalsten Worte sind kurz, aber ihre Wirkung hallt lange nach. Emotionale Reaktionen erzeugst du nicht durch Fakten, sondern durch Geschichten. Gib deinem Publikum durch lebendige Schilderungen das Gefühl, selbst dabei gewesen zu sein. Als Firmengründer motivierst du deine Mitarbeiter nicht mit trockenen Businessplänen, sondern mit der packenden Geschichte davon, wie deine noble Vision in einem winzigen WG-Zimmer entstand. Bereite dein Publikum mit Logos und Ethos vor und setze das Pathos erst später ein. Spiele auch mit der Lautstärke. Viele gute Redner sprechen kurz vor dem Finale langsamer und leiser. Erst dann steigern sie die Lautstärke, um mit einem Crescendo den dramatischen Höhepunkt der Rede hinzulegen. Manche Redner schüren auch gezielt die Wut ihres Publikums, indem sie den Eindruck vermitteln, vom rhetorischen Gegner herabgesetzt worden zu sein. Das kann nützlich sein, wenn ein Politiker zum Beispiel die lasche Klimapolitik kritisiert. Die Gletscher schmelzen und die Erde heizt sich auf, aber die Kanzlerin belächelt die Schüler, die jeden Freitag für ihre Zukunft auf die Straße gehen. Doch Obacht! Dieses Mittel kann auch missbraucht werden. Zum Beispiel, wenn Politiker Minderheiten an den Pranger stellen, um patriotische Gruppengefühle zu befeuern. Merkel hat zu viele Fremde hereingelassen und das Vaterland verraten. Das Problem bei dieser Gerichtsrhetorik ist der Vergangenheitsbezug. Beratende oder politische Rede sollte sich immer auf die Zukunft konzentrieren. Also nicht darauf, wer Schuld hat, sondern darauf, was man besser machen könnte. Blink Nummer 8. Pathos kann Wut schüren, es kann sie aber auch in Empfänglichkeit umwandeln. Wir bleiben beim Pathos und den nicht ganz unproblematischen Tricks der Rhetorik. Übrigens, Formulierungen wie nicht ganz unproblematisch werden als Litotes bezeichnet. Die doppelte Verneinung schwächt das Argument scheinbar ab, kann es durch den Effekt der Ironie aber wieder stärken. Eine weitere unter Politikern beliebte Taktik ist die Nostalgie. Sie ist deshalb problematisch, weil sie in die Vergangenheit blickt. Gerade reaktionäre Politiker versprechen ihren Wählern gerne die Rückkehr in vermeintlich bessere Zeiten. Donald Trumps Make America Great Again ist da ein besonders grelles Beispiel. Genauso die Brexit-Kampagne in Großbritannien oder die AfD-Polemik in Deutschland. Pathos kann aber auch eine nützliche Abwehrstrategie gegen Kritik sein. Wissenschaftler bedienen sich seit Jahrhunderten dieses rhetorischen Tricks. So verwenden sie zum Beispiel gerne das Passiv, denn es distanziert den Sprecher von seinem Tun. Mit einem Satz wie "Das Experiment wurde mit 30 Probanden durchgeführt" schieben sie die Verantwortung auf eine nicht greifbare Entität, so als habe sich das Experiment von selbst durchgeführt. Auch Politiker nutzen diesen Kniff. Barack Obama reagierte auf die Kritik an einem Flugdrohneneinsatz in Nahost einst mit den Worten: "Es stimmt, dass Menschen getötet wurden, die nicht hätten getötet werden sollen. Als wäre das Unglück von selbst geschehen." Der Trick ist klar. Dort, wo niemand schuld ist, kann sich auch keine Wut entladen. Wenn sich die Wut gar nicht mehr ablenken lässt, machst du dir am besten das zunutze, was Neurobiologen als kognitive Bequemlichkeit bezeichnen. Damit ist der mentale Autopilot gemeint, in den wir alle gerne verfallen. Das spart Ressourcen und fühlt sich gut an. Heinrichs nennt ihn auch den Homer-Simpson-Modus, in Anlehnung an die Denkfaulheit der beliebten Cartoonfigur. Wir alle wechseln zwischen zwei kognitiven Modi. Im ersten Modus, dem kraftsparenden Autopilot, kauen wir dankbar wieder, was auch immer man uns serviert. Zwei und zwei sind... Da sind Hopfen und was verloren? Das macht regelrecht Spaß. Im Modus 2 werden wir zu Grüblern und harte Nussknackern. Da gehen wir den Sachverhalten skeptisch auf den Grund. Wenn dein Publikum dir kritisch auf den Mund schaut, willst du es in den Homer-Simpson-Modus bringen. Das schaffst du, indem du ihm jene leichte Kost gibst, die es sich insgeheim wünscht. Formuliere kurze und klare Sätze. Halte deine Rhetorik einfach und vorhersehbar. Du willst die Leute weder verwirren noch veralbern, du willst sie nur einlullen. Blink Nummer 9. Mit Logos kontrollierst du die Diskussion. Seine wirksamsten Tools sind Framing und Schlussfolgern. Deine Schwester kommt morgens verschlafen in die Küche, sieht das leere Nutella-Glas und explodiert. Du aber fragst, geht es hier wirklich um Nutella oder um etwas ganz anderes? Damit nimmst du ihr geschickt den Wind aus den Segeln, indem du die Perspektive der Diskussion verlagerst. Hiermit sind wir bei den Strategien des Logos angelangt. Der rhetorische Trick besteht darin, dass du das Kernthema des Angriffs ablehnst und dir so die Tür aufhältst, das Streitthema neu zu definieren. Das wird auch als Framing bezeichnet, also der Versuch, den Rahmen der Debatte vorzugeben. Eine effektive Framing-Taktik besteht darin, die richtigen Gemeinplätze zu bemühen. Das sind Wörter mit einem bestimmten emotionalen Beiklang. Politiker und Marketing-Experten lassen Marktforscher gezielt nach Worten suchen, die bei ihren Zielgruppen besonders hoch im Kurs stehen, zum Beispiel Schutz oder Nachhaltigkeit. Für dich als Rednerin heißt das, dass du die Reizwörter verwenden solltest, die bei deinem Publikum am stärksten anschlagen. Wenn im neuen Job alle von robusten Strategien sprechen, dann bezeichne deinen eigenen Projektplan bei der Vorstellung nicht als innovativ oder solide, sondern eben als robust. Ein weiterer Trick ist, die Begriffe des Gegners neu zu definieren. Deine Partei wird für ihre angeblich linke Ausrichtung kritisiert? Dann erwidere, wenn links bedeutet, dass wir uns um die Interessen der Arbeitnehmer kümmern, statt die Besserverdiener zu bevorteilen, dann sind wir gern links. Diese Taktik wird als Umetikettieren bezeichnet. Du deutest den Kernbegriff in der gegnerischen Argumentation zu deinem Vorteil um. Die meisten logischen Argumente werden auf zwei Wegen herbeigeführt, durch Deduktion oder Induktion. Bei der Deduktion schließt du vom Allgemeinen auf das Spezifische. Du leitest deine These von einer vermeintlich objektiv beobachtbaren Größe ab. Der Meisterdetektiv Sherlock Holmes las ganze Lebensgeschichten von den Gesichtern und Kleidungsstücken seiner Mitmenschen ab. Aber Vorsicht! Das Allgemeine ist keine universelle Wahrheit, sondern das, was wir für die Wahrheit halten. Werbemenschen bedienen sich dazu gerne bei Klischees, frei nach dem Motto, Frauen stehen auf schicke Autos, darum musst du dir als Mann eins kaufen. Bei der Induktion wird vom Spezifischen auf das Allgemeine geschlossen, also vom Beispiel zur These. Ein Populist würde sie so verwenden. Wenn Geflüchtete in den Nachrichten erwähnt werden, geht es fast immer um Verbrechen. Daher muss die Mehrheit der Geflüchteten kriminell sein. Das ist natürlich falsch und daher reine Rhetorik. Warum, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 10. Wer die 7 Todsünden der Logik kennt, entlarvt argumentative Fehler im Nu. Damit befinden wir uns mitten in den Fallstricken schlechter Logik. In einer Folge der Simpsons fragt Homer Lisa, ob sie einen Donut will. Lisa verneint mit dem Verweis auf den fehlenden Nährwert. Hast du auch Obst? Homer antwortet, der hier ist violett. Violett ist eine Frucht. Homers Antwort ist sicher ein überzeichnetes Beispiel, aber schlechte Logik ist heute allgegenwärtig. Sie kostet uns viel Geld, wertvolle Lebenszeit und im schlimmsten Fall unsere Freiheit oder Gesundheit. Wie wappnen wir uns dagegen? Indem wir die 7 Todsünden der Logik nach Aristoteles kennen. Die erste Todsünde ist der falsche Vergleich, wie in Homers Beispiel. Es gibt violette Früchte wie Trauben oder Zwetschgen, aber nur weil etwas violett ist, enthält es noch lange keine Früchte. Die zweite logische Todsünde ist das schlechte Beispiel. Stell dir vor, eine Frau sagt, wenn ich all die Nachrichten über Gewaltdelikte sehe, würde ich meine Kinder am liebsten einsperren. Ihr Beispiel hinkt gewaltig. Das Privatfernsehen sendet überproportional reißerisch, während die wahren Kriminalitätsraten Jahr für Jahr zurückgehen. Dasselbe Prinzip gilt für den Populisten im letzten Blink. Die dritte Todsünde heißt Ignoranz als Beweis. Angenommen, du hast ein körperliches Leiden. Der Arzt hat eine Vermutung und führt die entsprechenden Tests durch, sagt anschließend aber, alle Laborwerte sind negativ, ihnen fehlt nichts. Das stimmt so nicht, denn es gibt viele Untersuchungsmethoden. Dass er nicht alle kennt oder durchführt, heißt noch lange nicht, dass du gesund bist. Die vierte Todsünde ist die Tautologie, also die Wiederholung des Gleichen. Bayern wird dieses Jahr wieder Meister, weil sie das beste Team haben. Logisch korrekt wäre eine Begründung wie, weil Niko Kovac nach seinem ersten Jahr auf der Trainerbank deutlich mehr Erfahrung hat. Todsünde Nummer 5 ist die falsche Auswahl. Der Redner tut so, als gäbe es nur 2 Optionen. Entweder wir erhöhen die Fahrkartenpreise oder wir müssen massiv Mitarbeiter entlassen. Die Nummer 6 ist das Ablenkungsmanöver. Ein TV-Lobbyist wird von Journalisten mit einer Statistik über die zunehmende Sexualisierung der Programminhalte konfrontiert. Das sei gerade für das jüngere Publikum bedenklich. Der Lobbyist kontert, dass es trotzdem keine staatliche Kontrolle geben dürfe, denn Eltern hätten selbst für die Erziehung ihrer Kinder zu sorgen. Damit lenkt er das Gespräch auf eine ganz andere Schiene. Die 7. und letzte Todsünde der Logik ist das falsche Ende. Wenn wir Marihuana in Deutschland legalisieren, werden bald alle Jugendlichen kiffen. Die Verbindung zwischen Beweis und Schlussfolgerung ist hier völlig willkürlich konstruiert. Blink Nummer 11. Um sich gegen schmutzige Angriffe zu wehren, braucht es oft alle drei Ebenen: Ethos, Pathos und Logos. 1988 wurde der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Michael Dukakis in einem TV-Interview von Moderator Bernard Shaw in die Mangel genommen. Das Thema war die Todesstrafe. Dukakis sollte sich vorstellen, seine eigene Frau würde vergewaltigt. Würde er dann eine Todesstrafe ohne Aussicht auf Begnadigung einführen? Wie reagierte der Politiker auf die hässliche Frage? Nun, Dukakis beging den Fehler, logisch zu antworten. Nein, würde er nicht. Der Moderator wisse genau, dass er ein Gegner der Todesstrafe sei. Dukakis Replik war logisch einwandfrei, verunsicherte aber dennoch Millionen von Wählern. Bis dahin hatte er in den Umfragen vorn gelegen, aber nach der Sendung begann die Talfahrt. Was hätte er anders machen sollen? Dukakis hätte den Moderator auf den logischen Fehlschluss der Reductio ad absurdum hinweisen können, also auf die geringe Wahrscheinlichkeit, dass der beschriebene Fall jemals eintreten und seine Frau tatsächlich Opfer eines Sexualverbrechens werden würde. Dann hätte er aber immer noch gefühlskalt gewirkt. Das Problem lag woanders. Der Moderator hatte sich nicht an das Protokoll der logischen Argumentation gehalten, sondern das Ethos und Pathos des Kandidaten attackiert, um ihn und die Zuschauer emotional zu manipulieren. Dukakis hätte also auch auf diesen Ebenen kontern müssen. Er hätte einen kalkulierten Gefühlsausbruch wagen müssen, um sich menschlich zu zeigen und seine Integrität zu schützen. Das geht eindeutig zu weit. Solche schamlosen Fragen sind der Grund für die Verrohung des politischen Diskurses. Sie hätten meine Frau da nicht mit reinziehen dürfen und ich erwarte eine Entschuldigung. Shaw hätte die Entschuldigung nur schwer verweigern können. Dukakis hätte so oder so seinen Mann gestanden. Er hätte Shaws Kernthema abgelehnt und zu seinen Gunsten neu definiert. Dann hätte er sagen können: Lassen Sie uns gern über die Todesstrafe sprechen, aber bitte werden wir dabei nicht persönlich. Juristische Strafen sollen Verbrechen ahnden und nicht rächen. Sie sollen abschrecken, um die Kriminalität insgesamt zu verringern. Und Sie wissen so gut wie ich, dass die Hinrichtung von Verurteilten nicht hilft, die Anzahl der Verbrechen zu reduzieren. Das wäre ein rhetorischer Dreier-Coup gewesen. Starkes Ethos, leidenschaftliches Pathos und logische Vernunft in einer Antwort. Blink Nummer 12. Mit rhetorischen Techniken kann jeder seine Schlagfertigkeit trainieren. Kennst du das Gefühl, wenn dir der perfekte Konter auf einen blöden Spruch einfällt, aber leider erst eine Stunde danach? Frustrierend, oder? Damit dir das nicht mehr passiert, liefern wir dir zum Abschluss noch etwas Kanonenfutter für die rhetorisch herausfordernden Momente des Lebens. Viele rhetorische Figuren verwenden wir im Alltag ganz natürlich. Wir verwenden Metaphern, wenn wir eine sensible Person als Mimose bezeichnen. Wir benutzen Analogien, wenn wir Speisen als zäh wie Gummi beschreiben. Und wir verwenden Metonymien, wenn wir die Gesamtheit der EU-Institutionen kurzerhand Brüssel nennen. Synekdochen wie pro Nase statt pro Person veranschaulichen Zusammenhänge. Ein Oxymoron wie der Ausdruck stummer Schrei erzeugt einen spannenden Gegensatz. Bei der Anapher wiederholst du Worte am Anfang aufeinanderfolgender Satzteile, um ihnen Gewicht zu geben. Jetzt ist es Zeit zu handeln, jetzt ist es Zeit und so weiter. Bei der Figur des Chiasmus werden Satzbausteine parallel überkreuzt. Kennedy sagte damals: Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Auch die korrekte Verwendung von Idiomen wie Eulen nach Athen tragen oder das Kind mit dem Bade ausschütten zeugt von rhetorischer Raffinesse. Die Bedeutungen dieser Redewendungen haben sich im Laufe der Zeit verselbstständigt. Daher assoziiert das Publikum sie oft mit einer breiten Allgemeinbildung. Eines der wirksamsten rhetorischen Instrumente ist die Antithese. Du stellst einer fremden These deine eigene These gegenüber, so wie Barack Obama in diesem Beispiel. Der Erfolg unserer Wirtschaft hing stets nicht nur von der Größe unseres Bruttoinlandsprodukts ab, sondern von der Reichweite unseres Wohlstands. Der parallele, rhythmische Aufbau hebt den Vergleich besonders hervor. Der Trick besteht darin, einen komplexen Sachverhalt zu einer direkten Gegenüberstellung zu verdichten. Du tust nun selbst ein wenig so, als gäbe es nur zwei Optionen. Als hättest du zwei Früchte in der Hand, von denen eine faul ist und die andere knackig. Da kann sich dein Publikum nur für deinen Vorschlag entscheiden. In einer Szene aus den Simpsons sagt Marge: Ich möchte nicht, dass du mit einem selbstgebauten Auto herumfährst. Darauf antwortet Homer, du kannst rumsitzen und lamentieren oder mir ein paar Sicherheitsgurte stricken. Er wechselt hier nebenbei meisterhaft in die konsensorientierte Zukunftsform der politischen Rede. So, nun hast du ein ganzes Arsenal an rhetorischen Waffen für den Ernstfall. In diesem Sinne, viel Spaß und Erfolg beim Diskutieren. Danke, dass du dir die Blinks zu »So überzeugt man mit Rhetorik« von Jay Heinrichs angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist, Streiten will und kann gelernt sein. Behalte dein rhetorisches Ziel sowie das Kernthema der Diskussion vor Augen und überzeuge dein Publikum mit Logos, Ethos und Pathos. Lass dich nicht durch schlechte oder unverschämte Verbalattacken verunsichern, sondern dreh den Spieß zu deinen Gunsten um. Nutze diese Blinks als Ansporn, dich hin und wieder bewusst mit Rhetorik auseinanderzusetzen. So erreichst du deine privaten wie beruflichen Ziele, ohne andere vor den Kopf zu stoßen. Was du konkret umsetzen kannst? Kombiniere Dubitatio und Crescendo. Verbinde deine vorgetäuschte Unsicherheit mit der beherzten Steigerung, um deine Rede noch wirkungsvoller zu machen. Beginne langsam und zaghaft und steigere dich dann gegen Ende. Selbst wenn du anfangs nervös bist, wird dich das Publikum begeistert auf deinem Weg zu mehr Sicherheit und Entschlossenheit begleiten.